The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Heute ist es endlich soweit, liebe Inga. Wir bewegen uns von Themen, die wir uns echt auch sehr, sehr neu schon erarbeitet haben, jetzt mal hin zu einem Thema, was wir eigentlich schon ganz gut verstanden haben, auch aus total vielen Perspektiven, weil es aktuell in unserer jetzigen Tätigkeit das Thema schlechthin ist. Mich persönlich hat es auch schon in früheren Tätigkeiten begleitet. Ich war ja mal Emissionshandelsauditorin und da hört man jetzt auch schon so ein bisschen raus, in welche Richtung das Thema der heutigen Folge gehen wird.
Ja, das Thema der heutigen Folge ist Klima und Emissionen. Und du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, für dich ist das so, jetzt habe ich wieder ein Denglisch im Kopf, so ein Homecoming. Also in meiner Tätigkeit und meiner Historie ist es schon eher so, dass gerade auch im Handel lange Zeit die Lieferketten und gerade die Sozialstandards dort ein großes Thema waren. Aber natürlich, ne, jetzt, wo wir auch in der Chemieindustrie unterwegs sind, dann ist natürlich das Klimathema und die Emissionen gerade auch aufgrund der sehr hohen Relevanz für die Industrie als auch für der große Hebel, den wir da auch haben.
Absolut, absolut. Jeder spricht darüber, jeder tut etwas. Und es ist ja auch so, dass wenn wir jetzt mal Richtung Pariser Klimaabkommen schauen, das besprechen wir auch nochmal ein bisschen detaillierter, aber dann ist ja das Ziel der Weltengemeinschaft. Wir haben uns also darauf geeinigt, wir wollen deutlich unter 2 Grad Klimaerwärmung bleiben, besser noch 1,5 Grad. Du hattest es schon gesagt, ne, in der chemischen Industrie ist es das Thema, auch für total viele andere Sektoren. Da gibt es Druck von außen, auch Druck von innen, sich einfach darum zu kümmern. Ne? Alle Unternehmen sollten also ihre Emissionen wirklich bilanzieren, sich erstmal einen Überblick verschaffen und dann natürlich auch schauen, wie sie die Emissionen reduzieren können.
Ja, das wollen wir uns in der heutigen Folge mal anschauen. Also wir haben das so strukturiert, ne? Es ist ja auch unser Ziel, einen sanften Einstieg in die Nachhaltigkeitsthemen zu geben. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, auch das Thema Klima und auch Treibhausgase, den Treibhausgaseffekt und auch Klimawandel nochmal erläuternd, einführend zu erklären. Und gehen dann aber in einem zweiten Teil auch nochmal da dann konkreter darauf ein, was sind die Emissionen, die für die Unternehmen relevant sind, ne? Insbesondere Scope 1, 2 und 3. Und dann gehen wir auf die konkreten Herangehensweisen ein, die Unternehmen durchführen können, um ihre Emissionen zu bilanzieren.
Ich hoffe auch, dass wir sozusagen diese gute Mischung hinbekommen, ne? Aus wirklich diesen Hintergründen, warum ist es überhaupt wichtig, sich um das Thema zu kümmern und dann eben wirklich dieser Anpack wieder ganz konkret für die Unternehmen. Mhm.
Ja, und starten würden wir jetzt erstmal mit den Grundlagen, beziehungsweise Grundlagen aus unserer Sicht, ne? Denn gerade das Thema Klima ist ja sehr weit wissenschaftlich aufbereitet. Es gibt sehr, sehr viele Experten auf dem Gebiet, auch einige Kontroversen nach wie vor, insbesondere auch zu den Details. Von daher, ne, haben wir uns jetzt auf eine Flugschneise konzentriert und sicherlich ist die ein oder andere Zahl oder die ein oder andere Statistik bestimmt auch nochmal diskussionswürdig und fähig, ne? Also verzeiht uns, wenn wir da vielleicht auch auf einen anderen wissenschaftlichen Zugriff jetzt rückgegriffen haben, als ihr das vielleicht in eurem täglichen Doing gemacht habt.
Man muss ja an der Stelle auch dazu sagen, dass sich da auch noch viel Neues ergibt. Also es kommen immer wieder neue Erkenntnisse irgendwie dazu. Und da wirklich immer à jour zu bleiben, das ist echt eine tagesfüllende Aufgabe. Aber wir geben unser Bestes.
Aber lass uns nochmal mit der Definition zum Thema Klima starten. Das klingt jetzt sicherlich für einige sehr trivial. Nichtsdestotrotz, ne? Also Klima ist die statistische Beschreibung des Wetters über einen langen Zeitraum. Und nach der Weltorganisation für Meteorologie umfasst dieser Zeitraum mindestens 30 Jahre. Ne? Und der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist eben, dass sich die Temperatur ständig verändert. Also von heute auf morgen kann es einen Temperaturunterschied von 5 Grad geben. Das Klima verändert sich allerdings eben zu diesem ständig wechselnden Wetter nur sehr langsam. Wenn wir aber eine Abkühlung von 5 Grad des Klimas hätten, dann wären wir wieder zurück in der Eiszeit. Ne? Also das nochmal sozusagen zur Abgrenzung.
Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie entsteht überhaupt Klima oder vielleicht auch nochmal größer gedacht, warum ist überhaupt Leben auf der Erde möglich? Ja, dann liegt das an dem sogenannten Treibhauseffekt. Und das kann man, ne, kennt vielleicht jeder Gärtner, der so ein kleines Tomatengewächshaus in seinem Garten stehen hat. Genau danach ist es eben benannt, ne? Und da geht es also wirklich darum, wie gelangen also die Sonnenstrahlen erstmal auf die Erde durch die Atmosphäre durch und sie treffen dann auf die Erdoberfläche. Und dann ist es natürlich so, die Strahlen werden also von der Erde erstmal aufgenommen und in Form von Wärmestrahlung wieder abgegeben.
Und dann kommen eben auch schon diese Klimagase ins Ziel, beziehungsweise die Treibhausgase, die natürlich in der Erdatmosphäre, also in der Luft vorhanden sind. Das sind Gase wie Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid, Ozon, Lachgas oder Methan. Ohne diese Gase würde die Wärme der Sonne, die von der Erde reflektiert wird, wieder komplett ungehindert ins Weltall entweichen. Das heißt, durch diese Klimagase oder Treibhausgase ist es so, dass die Wärmestrahlung wieder in alle Richtungen abgegeben wird und nicht nur sozusagen ins Weltall zurück. Das führt zu einem natürlichen Erwärmungseffekt und der ist eben notwendig, damit Leben möglich ist und wird als natürlicher Treibhauseffekt bezeichnet.
Ich finde es interessant, wenn man sich wirklich auch die Zahl anschaut. Also aktuell, sagt man, gibt es so eine durchschnittliche Erdtemperatur von etwa plus 14 Grad. Hätten wir also diesen Effekt nicht und die Wärmestrahlung würde permanent ins Weltall entweichen, dann wäre die Temperatur auf der Erde etwa 33 Grad kälter. Und das muss man, also die Durchschnittstemperatur, das muss man sich mal überlegen. Das ist schon richtig, richtig viel. Und damit ist einfach klar, Leben auf der Erde wäre dann nicht möglich, ne?
Ja, und das ist natürlich eine Riesenwirkung dieser natürlichen Gase, obwohl die Konzentration sehr gering ist, ne? Also wenn man jetzt nochmal die Gase benennt, Kohlenstoffdioxid, Ozon, Lachgas und Methan, die machen zusammen nur 0,04% der gesamten Erdatmosphäre aus.
Das ist richtig wenig eigentlich, ne?
Ja, das ist ja im Vergleich zu den anderen Bestandteilen natürlich sehr wenig, trotzdem mit sehr hoher Wirkung und mit einem sehr hohen Einfluss auf das Klima.
Und jetzt ist eben die Frage, ne, jetzt haben wir gesagt, das ist so der natürliche Prozess, also das ist das, was seit Jahrhunderten, Jahrtausenden so oder so ähnlich einfach abläuft. Jetzt ist eben die Frage, was hat sich verändert? Und warum spricht man eben aktuell von einer globalen Erwärmung oder eben von dem Klimawandel? Es ist also so, wenn man sich die Temperaturaufzeichnung ja seit Anbeginn der Aufzeichnung, also ungefähr seit 1880 anschaut, dann ist es also so, dass in den letzten 100 Jahren, bevor die Industrialisierung begann, war also diese bodennahe Lufttemperatur relativ konstant. Da gab es kaum Veränderungen. Und dann mit Beginn eben des 19. Jahrhunderts und eben auch der Industrialisierung sieht man also, dass die Temperaturaufzeichnungen sich verändern. Zwischen eben 1880 und 2021, was schon mittlerweile ein relativ langer Zeitraum ist, gab es also bisher schon eine Erhöhung der Lufttemperatur um 1,7 Grad Celsius. So legt es also das Umweltbundesamt erstmal da. Das klingt immer erstmal nicht viel, ne? Wenn wir wieder beim Thema Wetter sind, ne? Also ob jetzt den einen Tag 1,7 Grad mehr hat, eine höhere Temperatur als an dem anderen Tag, das nimmt man vielleicht gar nicht so wahr, ne? Da würde man jetzt nicht mal noch eine Jacke mitnehmen oder nicht, ja? Aber fürs Klima ist das schon ein sehr hoher und sehr einschneidender Wert.
Genau, und hier kommt eben auch das Thema dann menschengemachter Treibhauseffekt oder Klimawandel ins Spiel. Seit der Temperaturaufzeichnung 1880 und diesem Temperaturanstieg von 1,7 Grad ist es so, dass da eben eine sehr starke Korrelation mit dem Beginn der Industrialisierung und der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre zu sehen ist, ne? Und deshalb eben auch Bestätigung der Wissenschaft mittlerweile, dass dieser Temperaturanstieg, den wir in diesen letzten Jahren sehen, schon menschengemacht ist und auch was anderes ist als dieser natürliche Treibhausgaseffekt. Und die Ursache eben für diese Verstärkung der menschengemachten Treibhausgase in der Atmosphäre ist insbesondere die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Ja, und das hat eben dazu geführt, ne, dass sozusagen die Treibhausgase, die Wärmestrahlung auch stärker wieder auf die Erdoberfläche zurückgeben, was eben dann wiederum dazu geführt hat, dass eben diese, dass wir diese 1,7 Grad Steigerung in den letzten 150 Jahren gesehen haben. Und die Korrelation zwischen Temperaturveränderung und CO2-Konzentration in der Luft, die ist auf jeden Fall bewiesen und bestätigt durch zahlreiche wissenschaftliche Studien.
Und wenn man jetzt nochmal schaut, welches dieser Gase, wir hatten ja gesagt, es gibt verschiedene Gase, die also so eine Wirkung haben. So die gängigsten sind eben ne, CO2, Methan und das Lachgas. Und die Wirkung, ja, oder vielleicht auch die Schadwirkung, wenn man es so will, die hängt von zwei Faktoren ab. Nämlich einmal von der Konzentration in der Atmosphäre, also ja, wie viel ist wirklich davon vorhanden? Und das andere ist auch, wie lange verweilen diese Gase wirklich in der Atmosphäre? Also es gibt eben Gase, die dann auch schneller abgebaut werden, schneller als andere. Ne? Und wenn wir da zum Beispiel uns mal das Lachgas anschauen, das hat eine Verweilzeit von etwa 121 Jahren in der Atmosphäre. CO2 wiederum verweilt bis zu 1 Million Jahre in der Atmosphäre. Also das ist schon, wenn man sich mal überlegt, ne, erstmal diese Schadwirkung, das eine, aber wenn dieses CO2 eben dann so viel länger nochmal in der Atmosphäre bleibt, dann ist das schon wirklich ein Riesenproblem.
Wenn wir jetzt auch so stärker in den Unternehmenskontext rücken, dann kommt jetzt nochmal ein neuer Indikator ins Spiel. Und zwar ist der dazu da, um auszudrücken, wie stark die Gase, alle Treibhausgase im Vergleich zur gleichen Menge CO2 in einem bestimmten Zeitraum das Klima erwärmen. Also der Zeitraum ist dann meist 100 Jahre. Und dieser Indikator, den nennt man Treibhausgas bzw. Erwärmungspotenzial. Im Englischen heißt das dann Global Warming Potential, GWP. Und das ist auch das, was man dann eben in den entsprechenden internationalen Berichten dann auch nachlesen kann. Und da gibt's sozusagen Vereinheitlichungen für die relevanten oder für alle Treibhausgase. Und du hattest es eben schon erwähnt, also Lachgas ist da ein wichtiges, neben Methan auch. Und Methan beispielsweise hat ein Erwärmungspotenzial von 28. Das heißt, im Laufe der nächsten 100 Jahre wird Methan im Vergleich zur gleichen Menge CO2 das Klima um 28 Mal stärker erwärmen.
Und genau dieses Global Warming Potential, das ist später auch nochmal sehr, sehr relevant, wenn wir wirklich uns nochmal anschauen, wie kann denn ein Unternehmen seine CO2-Bilanz erstellen. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass man das eben immer auf ein und dieselbe Kenngröße normiert. Ne? Und auch wenn man heute über die Dekarbonisierung oder die Emissionsreduktion oder CO2-Reduktion spricht, meint man eigentlich immer die Reduktion aller treibhausgaswirksamen Gase, ne, eben nur runtergerechnet oder normiert auf das Thema CO2.
Ja, und wenn man da noch mal ein bisschen sich vertieft einlesen möchte, hier ist insbesondere auch die Statistiken vom Umweltbundesamt sind aus meiner Sicht da auch ganz interessant. Es gibt viele Aufbereitungen, auch relativ viele aktuelle. Wie sieht da die Sektorenverteilung und auch die Veränderung über die Jahrzehnte aus in Deutschland, und da gibt es wirklich sehr viele lohnenswerte Statistiken. Ne?
Ja. Und wenn wir uns da die Sektoren mal so ein bisschen anschauen, also nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, ne? Die Energiewirtschaft ist der Sektor, der also für die meisten Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich ist. Wenn wir auf die 2021er Zahlen uns mal beziehen, dann sind es 32%. Dann mit 24% andere Industrien, auch der Gebäudebereich und der Verkehrssektor mit jeweils ja, 16% bzw. 19% sind hier wirklich sehr weit vorn dabei. Also da sieht man dann schon auch die Prioritäten und welche Sektoren hier wirklich den größten Impact auch haben. Ne?
Genau, und jetzt haben wir sehr viele Grundlagen geschaffen. Ich denke, jetzt wird es langsam auch Zeit, dass wir nochmal sozusagen auch die Brücke zu den Unternehmen schlagen. Nichtsdestotrotz denke ich, ist das eben eine Grundlage, die für alle wichtig zu verstehen und zu wissen ist. Ne?
Absolut.
Und genau, jetzt nochmal sozusagen von den Erklärungen auch nochmal zu den internationalen Commitments. Denn hier rührt jetzt wirklich auch ein Hebel her, der auch in Unternehmen eine größere Veränderung hervorgerufen hat, ne? Und sicherlich auch ein Treiber sozusagen der Klimastrategien und auch dem Thema von heute ist. Und nochmal kurz wollen wir eingehen auf das Pariser Klimaabkommen, weil das wohl einer der, jetzt habe ich wieder das Englische im Kopf, aber einer der Game Changer war, der wirklich da auch viele Dinge angestoßen hat. Das Abkommen ist ja von 2015 auf der Weltklimakonferenz geschlossen und ist ein Riesendurchbruch, weil sich eben 195 Staaten dazu committed haben. Und zum einen hat man sich natürlich auf eine Reduzierung oder Beschränkung des Anstiegs der weltweiten Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad geeinigt und möglichst auf 1,5. Damit einhergehen ist natürlich auch eine Senkung der Emissionen. Eine Anpassung an den Klimawandel wurde auch mitgedacht, aber gerade bei der Senkung der Emissionen geht es eben auch um eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Und hier sind wir dann ganz schnell bei Unternehmen. Dann gab es noch ein drittes großes Ziel, sagen die entsprechende Lenkung von Finanzmitteln, dann im Einklang mit den Klimaschutzzielen. Aber ich denke, gerade jetzt hier im Bereich Unternehmen ist insbesondere auch dieser Dekarbonisierungsaspekt der Weltwirtschaft einer der relevantesten. Und da sind natürlich nach dem Abkommen sehr viele Dinge angestoßen worden, sowohl auf den europäischen und nationalen Ebenen oder internationalen Ebenen, dann aber natürlich auch mit ganz vielen Stakeholdern und Treibern, die auch für Unternehmen relevant sind.
Und das ist eigentlich wirklich auch so die Hauptrichtung, aus der ja der Druck am Ende kommt. Denn wenn sozusagen die Welt beschließt, wir wollen jetzt den und den Pfad beschreiten, dann kann man das natürlich nur erreichen, wenn jede und jeder seinen Beitrag irgendwie dazu leistet. Und das betrifft die Staatengemeinschaft, das betrifft jeden einzelnen Staat und wenn man es eben noch weiter runterbricht, dann eben besonders auch die Unternehmen. Und wenn wir jetzt in den Unternehmenskontext einsteigen, dann ist es ganz wichtig, dass man versteht, dass es verschiedene Arten von Emissionen gibt. In der allgemeinen Diskussion wird das der Scope der Emissionen genannt. Da gibt es auch keine sinnvolle deutsche Übersetzung. Ja, also man unterscheidet die Emissionen in 3 sogenannte Scopes. Die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Also der erste Scope, Scopes 1 Emissionen, sind die sogenannten direkten Emissionen. Hier geht es also um alles, was das Unternehmen selbst verantwortet. Sprich, alles, was das Unternehmen verbrennt, zum Beispiel zur Energiegewinnung, und alle Emissionen, die an irgendeiner Stelle aus ihren Verfahren freigesetzt werden. Also wir mit unserem Hintergrund aus der chemischen Industrie, für uns ist das sehr geläufig. Es gibt es auch in anderen Industrien. Es gibt einfach chemische Prozesse, da wird in der Reaktion schon CO2 einfach frei. Und das sind also diese sogenannten Scope 1 Emissionen. In der Produktion, wenn wir also ein Produktionsunternehmen denken würden, kann das beispielsweise sein Erdgas, was man in einem Dampfboiler einsetzt oder Kohle zur Energiegewinnung oder Diesel zum Beispiel für Notstromaggregate oder LNG für Gabelstapler. Also das gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Quellen und man muss immer schauen, was ist eben für das Unternehmen relevant. Wenn wir jetzt an ein Dienstleistungsunternehmen denken, dann hat man da eher wenige direkte Quellen. Wenn man sich das vorstellt, man sitzt also in einem angemieteten Bürogebäude, dann verbrennt man dort nicht selber Kohle oder Erdgas. So, ne? Aber vielleicht hat man dann eine Flotte an Firmenfahrzeugen beispielsweise, ja, die also, die Sales-Leute fahren dann damit rum. Und dann wäre also der Diesel oder der Benzin der VerkäuferInnen, das wäre dann die direkte Emission. Das müsste man also an der Stelle berichten und das wäre also hier die Scope 1 Emission.
Genau. Die Scope 2 Emissionen sind dann nicht die direkten, sondern die indirekten, die entstehen, wenn das Unternehmen Energie einkauft. Also sprich Emissionen, die entstehen, weil ein dritter Energieträger verbrennt, um die Energie, zum Beispiel Strom, Dampf, an das Unternehmen zu liefern. Und die gelieferte Energie kommt dann mit einem Rucksack an Scope 2 Emissionen. Also hier zum Beispiel gerade im Bereich Produktions- und Dienstleistung ist in erster Linie die Elektrizität die Hauptquelle und dann die Menge der Emissionen hängt dann sehr stark vom Strommix und den entsprechenden Lieferverträgen ab. Also ein Grünstromvertrag hat dann natürlich wenige bis keine Emissionen. Und in der Produktion, da hängen dann beispielsweise die Emissionen zum Beispiel mit dem Thema Dampf zusammen, der über ein Rohrleitungsnetzwerk dann zugeführt wird.
Und da sieht man jetzt eigentlich ganz deutlich, also sowohl Scope 1 und Scope 2 ist irgendwie sehr gut vorstellbar, sehr gut zu greifen, ne, weil man es entweder selbst macht oder es ist irgendwie über ja, relativ standardisierte Prozesse, sage ich mal, geregelt, wie jetzt so ein Stromliefervertrag. Ne, das ist irgendwie leicht auch zu managen. Wenn wir uns jetzt die dritte Klasse noch angucken, nämlich die Scope 3 Emission, da wird es schon deutlich komplizierter, denn die Scope 3 Emissionen beschreiben alle Emissionen, die also ebenfalls indirekt sind, ne, die aber nicht unter Scope 2 geregelt sind, die aber in der vor- und auch in der nachgelagerten Kette anfallen können. Und da wird es ziemlich komplex. An der Stelle kann ich wirklich das Greenhouse Gas Protokoll sehr stark empfehlen, denn das ist eigentlich sowieso der Standard, nach dem man sich bei der gesamten Emissionsbilanzierung richten kann. Und das Greenhouse Gas Protokoll beschreibt hier 15 verschiedene Kategorien. 8 Kategorien für die vorgelagerte Kette und 7 für die nachgelagerte. Nicht jede dieser Kategorien ist für jedes Unternehmen gleichermaßen relevant, ne? Aber wenn wir in die vorgelagerte Kette schauen, dann geht es um alles, was ein Unternehmen einkauft. Das können Rohstoffe sein, das können Dienstleistungen sein, das können Verpackungen sein und andere Güter, ne? Und auch die kommen sozusagen schon mit ihrem CO2-Rucksack, wenn wir bei dem Bild wieder bleiben wollen, aus der jeweiligen Produktion, ne? Und da das Unternehmen, das Empfängerunternehmen, diese ja konsumiert, ist es also irgendwie auch verantwortlich für diese Emission. Weitere dieser vorgelagerten Scope-3-Emissionen entstehen, wenn also Güter transportiert werden zum Unternehmen hin, auch wenn die Mitarbeiter Dienstreisen unternehmen oder Mitarbeiter ihre tägliche Anreise zum Unternehmen hin haben. Auch das wäre so eine vorgelagerte Scope-3-Emission. Wenn wir in diesen nachgelagerten Bereich gucken, dann gibt es also auch da Produkte oder auch Dienstleistungen des Unternehmens, die während ihrer Nutzung oder dann später bei der Entsorgung zu Emissionen führen. Das heißt also wirklich, wenn meine Waschmaschine dann in der Anwendung ist oder wenn diese Waschmaschine dann entsorgt werden muss, dann entstehen eben auch da wieder Emissionen. Und auch hier kommen wieder Transporte dazu, ne, weil mein Produkt ja zum Kunden transportiert werden muss. Und vielleicht bin ich als Unternehmen auch verantwortlich und vermiete Flächen oder ich habe Franchise-Konstrukte. All diese Dinge werden also als nachgelagerte Scope-3-Emissionen hier betrachtet. Und da sieht man schon, die ganze Komplexität der Berechnung, die nimmt von Scope 1 zu Scope 3 immer weiter zu. Und das sieht man auch wirklich in der Berichterstattung. Viele Unternehmen sind relativ sicher und solide auch in diesem Scope 1 und 2 Bereich unterwegs, haben sich vielleicht Ziele gesetzt, haben eine Strategie dazu. Und für den Scope 3 Bereich kommt das jetzt erst nach und nach, weil das einfach ungleich komplexer ist und ja, auch viel Arbeit einfach erfordert, sich da erstmal so einen Überblick zu verschaffen.
Ja, und vor allen Dingen die Datengrundlage ist eben für Scope 1 und 2 häufig vorhanden, für Scope 3 ja, aber eben nicht, ne? Also wenn es dann nochmal um beispielsweise Rohstoffemissionen geht oder eben genau die Mitarbeitermobilität.
Genau.
Das sind ja Daten, die muss man erst nochmal entweder über Dritte erheben, ne, oder über Befragungen. Und auf jeden Fall sind das zum Teil auch dann eher noch gröbere Schätzungen als wirklich handfeste Daten. Interessant ist es jetzt nochmal, wenn man sich die Treibhausgasemissionen pro Sektor anschaut und wenn man sich beispielsweise den Energiebereich anschaut und auch guckt, ne, wie sind dann Scope 1, 2 und 3 Emissionen verteilt, wird relativ schnell deutlich, dass eigentlich der Großteil eben bei den Scope 3 Emissionen liegt, ne, und im Energiebereich dann auch nochmal stärker im Downstream-Bereich als im Upstream-Bereich. Und das ist eigentlich für die meisten Sektoren, ob das jetzt auch die Chemieindustrie ist oder auch die ja, Gesundheitssystem, Gebäude etc., da verteilt sich die Verteilung etwas unterschiedlich, aber der Scope-3-Bereich ist in jedem Fall für die Sektoren der relevanteste.
Und das ist eigentlich auch nochmal so ein Zeichen dafür, warum es Sinn macht, wirklich diese, auch wenn sie sehr viel komplexer sind als die anderen Scopes, wirklich sich auch um die Scope-3-Emissionen zu kümmern. Weil sie einfach wirklich einen sehr, sehr großen Impact haben und einfach einen sehr, sehr großen Anteil. Ja, wie nähert man sich denn jetzt so einer CO2-Bilanz? Na, jetzt geht es wirklich in das Handwerkszeug rein. an der Stelle haben wir wirklich Scope 3 nochmal ausgegrenzt, weil wir gesagt haben, das würde einfach den Rahmen der Folge total sprengen. Wenn wir uns anschauen, wie wir eine CO2-Bilanz erstellen, dann ist der allererste Schritt, folgt einem Standard. Also man muss hier die Welt nicht neu erfinden. Besonders relevant ist, ich hatte es schon gesagt, das Greenhouse Gas Protokoll. Und da findet ihr wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man mit diesem Reporting starten sollte. Es gibt natürlich auch eine ISO-Norm, die 14.064, und auch ein GRI-Standard. Das ist ja auch ein Rahmenwerk, was wir oft auch schon empfohlen haben, sozusagen den 305. Beide beziehen sich aber am Ende auch nur auf das Greenhouse Gas Protokoll. Es gibt auch eine gute Nachricht, auch die EU im Rahmen der CSRD und den darunterliegenden Standards, nämlich den ESRS, auch die beziehen sich auf das Greenhouse Gas Protokoll. Das heißt, man kommt daran nicht vorbei und das ist das, worauf wir uns alle geeinigt haben. Wir wollen es so machen, wie dieser Standard es vorgibt.
Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, ne? Und das, was man in vielen Bereichen sich auch wünscht, ne? Eben eine konkrete Herangehensweise. Der zweite Schritt wäre dann, nachdem der Standard festgelegt ist, auch die Berichtsgrenzen festzulegen. Also worüber wird konkret berichtet? What's in, what's out? Was ist drin, was ist draußen? Ne? Und da kann man zum einen sich anschauen, die organisatorischen Grenzen, zum Beispiel anteilig nach Kapitalbeteiligung, die Grenzen festlegen oder eben nach einem Kontrollansatz. Also alles, worüber dann das Unternehmen eine operative Kontrolle hat, würde dann in den Berichtsrahmen fallen und wo es dann beispielsweise nur eine geringe Beteiligungsverhältnisse gibt oder ausschließlich finanzielle Beteiligungen, die werden dann nicht mit eingeschlossen. Also man kann organisatorische Grenzen betrachten, aber auch die operativen Grenzen. Und hier geht es dann wirklich um die Erfassung und Einordnung der einzelnen Emissionsgrenzen. Aber genau, das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Wichtig ist natürlich die Vollständigkeit auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch so eine Doppelberechnung oder Doppelaccounting dann zu vermeiden. Und was jetzt erstmal auch trivial klingt, aber nicht ist, ist auch ne, der Startpunkt, also über welches Jahr wird berichtet. Und hier geht es eben auch dann darum, dass man perspektivisch dann Verschiebungen oder auch die Konsistenz in der Berichterstattung über Geschäftsjahre oder ja den Datenrahmen eben konsistent hält. Und im Hinblick auf eine Überprüfbarkeit ist dann eben nicht nur die Dokumentation wichtig, sondern eben, dass man auch die Ergebnisse dann reproduzieren kann. Ne? Und ja, ich glaube, das gilt für viele Aspekte der Berichterstattung. Wichtig ist eben, dass man da auch einen nachvollziehbaren und simplen Ansatz aufsetzt.
Und ich denke, dieses Thema, ne, ein simpler Ansatz, das gilt jetzt auch für die Datenerhebung. Also besser man startet mit einer Excel-Tabelle, als man startet gar nicht. Ne, das wäre so mein Credo. Denn wenn man wirklich Unternehmen hat, die eine sehr überschaubare Komplexität haben, also man hat vielleicht nur wenige Standorte, man hat sehr wenige unterschiedliche Energieströme, ne, zum Beispiel hat man vielleicht nur Elektrizität in einem Bürogebäude, dann kann man mit so einer Excel-Tabelle einfach erstmal loslegen. Wird es komplexer oder hat man vielleicht auch gewisse Affinitäten zu Systemen in den Unternehmen? Empfehlen sich natürlich Datenbanken, vielleicht Eigenprogrammierungen. Das kann, also gerade diese Eigenprogrammierung, das kann wirklich Sinn machen, wenn man sehr komplizierte Prozesse und Verfahren hat. Ne, gerade jetzt ne, angesichts der chemischen Industrie beispielsweise, ne, da sind die Anlagen so unterschiedlich und so komplex zum Teil, dass man schon wirklich gucken muss, welche Tools und Datenbanken können das dann überhaupt abbilden. Und da können sozusagen auch Eigenprogrammierungen Sinn machen. Mittlerweile gibt es aber auch wirklich sehr viele Tools und einen unglaublichen auch Start-up-Markt, die, und ich habe tatsächlich auch immer so ein bisschen so ein Fable wirklich für ästhetische Tools auch, weil das einfach auch Spaß macht, dann damit zu arbeiten. Ne? Und ich muss wirklich sagen, es gibt mittlerweile sehr viele sehr ästhetische Tools, gerade auch für das Carbon Accounting. Und wenn man als Unternehmen ja solchen Startups da mal eine Chance geben will und auch für sowas offen ist, dann macht es total Sinn, sich auch auf diesem Markt mal umzuschauen.
Ja, und es gibt auch welche Tools, die sind beispielsweise über die Industrie- und Handelskammer dann auch verfügbar beziehungsweise auch kostenlos zugänglich. Und da kann man sicherlich auch sich erstmal einen ersten Einstieg verschaffen.
Dann sollte man natürlich nochmal klären, wie häufig will man überhaupt Daten erheben? Macht man das einmal im Jahr, halbjährlich, quartärlich, monatlich? Also das sollte man dann eben auch festlegen, um wirklich da einen guten Prozess zu haben. Und jetzt tauchen wir so richtig in mein Home-Turf ein, nämlich das Thema, wie mache ich dann wirklich diese Berechnung? Wenn wir uns die Scope 1-Emissionen anschauen, dann ist es erstmal wichtig, alle treibhausgasrelevanten Emissionen in die Luft zu erfassen. Also wirklich nach der Art und Menge. Also wie viel Lachgas, wie viel Methan, wie viel direktes CO2 beispielsweise. Und diese Emissionen, die können gemessen werden. Also vereinfacht gesagt macht man das mit einem Messgerät im Schornstein. Ja, es gibt da kontinuierliche Messungen. Oder man macht es ja mit einer jährlichen Messung bei einem typischen Produktionszustand zum Beispiel und rechnet es dann eben über die Betriebsstunden hoch. Das ist also möglich und dann hätte man so einen Jahreswert. Oder aber man macht eben keine Messung, sondern man berechnet die Emissionen. Und gerade wenn ich als Unternehmen nur Emissionen aus der Verbrennung von Brennstoffen habe, also keine ja, chemiebedingten, reaktionsbedingten Emissionen, zum Beispiel ich einfach nur Erdgas verbrannt wird, dann gibt es mittlerweile über Standardfaktoren und Literaturwerte, dann kann man einfach ausrechnen, okay, die Verbrennung von x Kubikmeter Erdgas führt eben zu, ja, keine Ahnung, 20 Tonnen CO2, eine Tonne ne, Lachgas, so, also völlig fiktive Werte, ne? Aber das kann man also dann einfach über standardisierte Faktoren berechnen und dann hat man erstmal die Art und die Menge der Emissionen. Dann geht es los, dass ich diese verschiedenen Arten der Emissionen, wir hatten es ja schon beschrieben, normieren muss auf ihre Klimawirksamkeit und eben in CO2-Äquivalente umrechne. Und die aktuellsten Standardfaktoren liefert immer das IPCC, also das Intergovernmental Panel on Climate Change. Der letzte Zustandsbericht ist jetzt ja Anfang 2023 erschienen und da gibt es immer einen Anhang dazu. Also in diesem Anhang wird wirklich immer so der letzte wissenschaftliche Stand zu diesen Faktoren veröffentlicht. Die verändern sich über die Jahre schon, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass die sich auf einmal halbieren oder so, ne? Die schwanken immer um so bestimmte Werte herum und es macht schon Sinn, hin und wieder mal zu schauen, okay, was sind da die letzten Faktoren und bin ich da noch auf dem neuesten Stand? So, das heißt, ich habe jetzt alle Emissionen umgerechnet auf das CO2-Äquivalent und dann gibt es sozusagen noch eine Sonderregel, die mir das Greenhouse-Gas-Protokoll hier erlaubt. Es ist sozusagen erlaubt, die Emissionen aus erneuerbaren Energien, also zum Beispiel aus der Verbrennung von Biomasse, abzuziehen aus meiner eigentlichen Bilanz. Und sie dann aber getrennt auszuweisen. Also ich darf sie nicht verschweigen, ja, in meiner Bilanz, aber ich darf sie abziehen und sozusagen separat ausweisen. Das wird zum Teil natürlich auch kritisch gesehen, weil auch wenn ich, sage ich mal, jetzt Holz verbrenne, wird natürlich physikalisch CO2 freigesetzt, ja. Aber es geht eben darum, dass es biologisch eben ne, vorher gebunden war und dann wächst ein neuer Baum und deswegen ist es eben erlaubt, das abzuziehen. Die EU umgeht das ganze Thema in der ISRS so ein bisschen, indem sie eben von Gross Emission, also den Bruttoemissionen sprechen. Und Brutto, dort ist also kein Abzug zum Beispiel von Biomasseemissionen erlaubt. Und wenn ich das also umgerechnet habe, dann habe ich, und dann summiere ich alles auf, dann habe ich meine kompletten Scope 1 CO2-Äquivalente.
Ja, und bei Scope 2 ist es dann vielleicht noch einen Schritt einfacher, weil es ja um die Energiemengen geht, die es zu erfassen gilt, die extern eingekauft werden. Na, da kann man das relativ einfach über Rechnungen, die ja vorhanden sind in der Regel, nochmal nachvollziehen. Und dann muss man in einem zweiten Schritt oder sollte man in einem zweiten Schritt die dazugehörigen Emissionsfaktoren ermitteln. Da gibt es zwei verschiedene Wege. Also zum einen eine Market-Based-Methode. Damit sind die Lieferantenfaktoren gemeint. Zum Beispiel, wenn der Stromlieferant den Emissionsfaktor mitliefert. Und dann gibt es aber auch noch ja, eine Location-Based-Methode. Da werden Durchschnittsfaktoren wie zum Beispiel Landesfaktoren zugrunde gelegt. Und dann würde man hier zum Beispiel für den deutschen Standort den Durchschnittswert von Deutschland zugrunde legen. Und für den amerikanischen dann den, der in der USA genutzt wird. Und es gibt da Anbieter für solche Daten, die jährlich aktualisiert und ja auch feingeschliffen werden, zum Beispiel von der International Energy Agency. Genau, dann gilt es in dem dritten Schritt nochmal zu überprüfen, ob die eigenerzeugte Energie auch nochmal an Dritte abgegeben wird. Diese darf man dann auch wieder abziehen. Beispielsweise im Produktionsumfeld kann das Dampf betreffen, der in Prozessen entsteht und dann auch wieder verkauft wird.
Genau. Und so hat man dann also seine Scope 1 und Scope 2 Emissionen berechnet. Eigentlich ganz leicht. Nee, es ist wirklich, also es kann wirklich kompliziert werden. Ne?
Der Teufel liegt im Detail, ne?
Genau, der Teufel liegt wie immer im Detail. Sehr wichtig ist immer, dass man wirklich auch ganz transparent jetzt beschreibt, welche Methode habe ich verwendet, auf welche Standards beziehe ich mich, auf welche Faktoren und das dann eben auch zusätzlich zur eigentlichen Bilanz auch mit veröffentlicht und transparent macht.
Wir haben auch noch überlegt, ja, was ist jetzt sozusagen auch nochmal Kritisches zu beachten, zu benennen oder auch nochmal darüber hinaus zu der Thematik zu sagen. Denn ich denke, ein Fragezeichen, das sich einigen von euch stellen würde, ist eigentlich, wie valide und vergleichbar sind wirklich die Daten, die dann auch berichtet werden. Und wenn man sich dann insbesondere ins Geschäft berichten, auch nochmal die Daten von Unternehmen vorknüpft, da lohnt es sich auch immer zu schauen, mit welchem Grad der Sicherheit dann diese Berichte und Daten auch geprüft werden. Ne? Es gibt da die hinreichende Sicherheit und die begrenzte Sicherheit, also limited und reasonable assured, ist, glaube ich, der bessere und bekanntere Begriff. Ne? Da kann man dann eben nochmal nachvollziehen, auch inwieweit Wirtschaftsprüfungsgesellschafts dann auch die Daten nochmal hinreichend geprüft haben.
Ja, und wenn man so durch diese Geschäftsberichte eben blättert und sich die Emissionsdaten anschaut, muss man eben auch immer so ein bisschen schauen und vorsichtig sein, wie konsistent sind dann die Daten. Ne? Also wie haben sich die Unternehmen ja auch verändert? Es ist ja nicht mehr so, dass man ein Unternehmen, dass es 100 Jahre lang unverändert bleibt. Ne? Man hat Zukäufe, man hat vielleicht Ausgliederungen und die sind natürlich dann in den Daten auch reflektiert und man muss da wirklich so ein bisschen hinter diese Daten auch schauen, um zu verstehen, welche Trends gibt es denn hier wirklich? Also wo gibt es eben wirklich tolle Einsparprojekte und wo war es vielleicht ja tatsächlich ein Carve-out oder eine M&A-Aktivität, die hier wirklich die Emissionsbilanz in der Größenordnung verschoben hat. Ne? Und man muss eben wirklich auch schauen, welche zusätzlichen Informationen werden vom Unternehmen veröffentlicht? Also wird auch mal beschrieben, welche Projekte die Unternehmen machen, welche tollen Einsparprojekte, wie sie Budgets auch zu allokieren oder haben sie wirklich sich auch eine Strategie gesetzt, die sie auch mit Maßnahmen hinterlegt? Und man muss dann eben auch schauen, berichtet wirklich das Unternehmen vollständig über alle Geschäftsteile oder ist dieser Bericht, auf den man eben da gerade schaut, vielleicht nur von einem Teil der Geschäfte, weil vielleicht andere Teile in einem anderen Bericht veröffentlicht werden und so weiter. Also man kann jetzt nicht einfach sozusagen den Geschäftsbericht öffnen und sagen, ja, das sind ja irgendwie die Daten, sondern man muss wirklich verstehen, wo diese Daten herkommen. Und das ist vielleicht noch so das Kritischste an dem ganzen Carbon Accounting. Es ist eben doch noch etwas schwer, wirklich alles zu vergleichen. Die EU jetzt mit der CSRD und den ESRS-Standards versucht da auch Abhilfe zu schaffen und wirklich sehr einheitliche Regeln allen Unternehmen, die sozusagen von der Regulierung betroffen sind, überzustülpen. Und vielleicht wird das wirklich auch dazu führen, dass man dann eine sehr viel stärkere Vergleichbarkeit in den Bilanzen einfach sieht.
Ja, und damit wären wir eigentlich auch schon am Abschluss unserer Folge für heute. Vielleicht enden wir nochmal mit ein paar Tipps. Ne? Also wir sind ja gestartet mit einer sehr grundlegenden Einführung. Da wäre auch nochmal das Buch von David Nellis und Christian Serra zu empfehlen. Kleine Gase, große Wirkung, der Klimawandel. Also ist sehr einfach erklärt und sehr zugänglich und kann man auch im Unternehmenskontext immer mal wieder als Einführung weiter verschenken. Genau, und dann hatten wir als zweites und als sehr wichtiges Dokument mehrfach genannt das Greenhouse Gas Protokoll. Da verlinken wir gerne auch nochmal den Text in den Shownotes und empfehlen auf jeden Fall die Lektüre, auch wenn sie relativ umfangreich ist. Auf jeden Fall ja ein sehr, sehr gutes Handbuch. Und ja, vielleicht zu guter Letzt auch nochmal die verschiedenen Statistiken im Umweltbundesamt. Aber es gibt auch verschiedene Unternehmensnetzwerke, auch jetzt beispielsweise von der Industrie- und Handelskammer, die Webinare und auch Aufbereitungen zu dem Thema im Netz stehen haben. Ja, und wenn es jetzt auch nochmal Fragen gibt oder Details, die ihr gerne noch konkreter verstehen wollt, ihr könnt euch gerne immer mit Feedback oder auch mit Fragen an uns wenden. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir eine Diskussion starten und freuen uns dann schon auf die nächste Folge.
Genau. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.
The Greener Business. Eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ein Podcast von und mit Inga Kramer und Marie-Sophie Wilde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.